Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Man muss alles hinterfragen, alles, auch das Gute und das Schlechte. Wenn irgendjemand kommt und zwei, drei Sätze in den Raum stellt und jeder glaubt das, dann frag dich selbst, ob das stimmt, ja, ob da nicht noch was anderes sein wird.
In der heutigen Sonntagsjause begrüße ich Harry Stoiker, einen Musiker von Weltruf, einen Wiener, aber ein Wiener von Weltruf, der auch ausgezeichnet wurde schon für seine Verdienste, zum Beispiel mit dem goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich. Und er ist einer der bekanntesten Rom unseres Landes. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Sie haben auch, was ich erfahren habe in der Vorbereitung, schon einen Stern beim Walk of Stars im Wiener Gasometer.
Habe ich auch schon gekriegt, ja. mit Händeabdruck.
Mit ihm mitgekommen ist seine Frau Valerie. Grüß Gott, Frau Stoiker.
Hallo, grüß Gott.
Ja, grüß Gott und danke für die Einladung.
Ja, wir sind hier in der Redaktion des Sonntags. Wie schaut unser Jausentisch aus? Wir haben natürlich die Aufnahmegeräte, aber wir haben etwas zur Jause hergerichtet, das Sie sehr mögen, Herr Stoiker, und zwar einen Rehrücken.
Das sogenannte Rehrücken, ja. Genau. Das ist schon seit meiner Kindheit geliebt, das ist klar.
Ein alkoholisches Rezept, ja, das Sie ausgesucht, ja, haben. Sie haben das Rezept auch schon geschickt, Frau Stoiker.
Vom Sacher-Kochbuch.
Wichtig ist, glaube ich, die Riebiedl-Marmelade.
Genau, die Riebiedl-Marmelade.
Nee, und die Mandeln, die da, aber in die Rehrücken, die man heute sieht, sind diese Mandeln nicht mehr. Diese
und vor allem muss sie selber so stifteln, nicht? Also man muss ein bisschen was arbeiten, bis es fertig, ja, ist. Aber dafür schmeckt es sehr gut und ist ein sehr, sehr altmodisches Rezept. Aber wir mögen es alle. Ich habe es in der Kindheit. So das typische Tantenrezept. Gell? Die Tanten haben sowas immer gebacken.
Ja, ja. Und die Omas. So wie ich.
Und mein Gott, als Kind habe ich das geliebt. Das auch. Nach wie vor natürlich.
Sind Sie ein Süßer?
Ja, das leider.
Das ist nicht so schlank.
Naja, ich muss mich zwingen, also nicht zu viel Süßigkeiten zu essen, natürlich, ist es eh klar.
Herr Stoiker, Sie haben ja gesagt, Sie können genau drei Gerichte kochen.
Ja, also erstens Spaghetti mit Sugo. Zweitens den sogenannten Grenadiermarsch. Und drittens meine eigene Kreation von Eierspeise.
Und was kommt denn da rein?
Naja, also Schinken, dann Käse, Tomaten und Eier. Und das Ganze aber sehr knusprig. Und ja, da habe ich bei meiner Familie schon große Erfolge damit gefeiert.
In der Vorbereitung habe ich ja mit ihrer Frau ein paar E-Mails ausgetauscht und da hat sie gesagt, jetzt muss sie aber rübergehen, weil der Grenadiermarsch ist fertig.
Nein, aber da haben sie gerade gekocht. Ja, sie kann das auch natürlich. Ja, aber ich habe es von mir gelernt eigentlich. Ja.
Und da ist so einmal alles aus der Küche drinnen.
Also ich gebe rein wieder mal Schinken, Kartoffel, Erbsen und dann Hörnchen, Teigwaren und Nudeln. Also es ist eigentlich ein Eintopf. Der echte Grenadiermarsch geht ja in Wirklichkeit ganz anders. Ja. Aber ich habe den von meinem Vater gehört, der hat den immer so gemacht und eigentlich ist es ein Eintopf, kein Grenadiermarsch, der geht ja ganz anders. In Wirklichkeit.
Ich bin da keine Expertin, Sie haben mir da einiges voraus, aber Hauptsache es schmeckt.
Genau.
Gut. Das heißt, wir haben ein bisschen Kaffee, ein bisschen Wasser. Wir sind ja auch in Wien fast wie in einem Kaffeehaus. Gehen Sie auch ins Kaffeehaus?
Ja.
Sehr oft. Ja, ja. Das ist unser zweites Wohnzimmer.
Ja.
Unser Lieblingscafé ist übrigens da in der Nähe, das Café Korb.
Ja?
Ja, da sind wir oft, weil die Susanne Wiedl ist eine ganz gute Freundin von uns. Sehr, sehr liebe Freundin und eine große Kunstmäzen auch. Und da spielen wir oft in der Lounge unten und machen Geburtstagsfeiern und so. Und da bin ich sehr gern.
Ja, es ist ein richtiges Künstlercafé. Ich war da auch schon bei Lesungen. Und manchmal entdeckt man die Frau Jelinek als Gast. Ein eins ist ganz klar, wenn man den Namen Stoiker hört, ja, dann fällt einmal eines auf, ihre Familie ist hochmusikalisch. Mhm. Sie sind ja nicht der Einzige, aber auch wirklich viele Familienmitglieder sind einfach auch sehr erfolgreich. Also ihr Vater Mongo war Musiker und Autor. Er hat ein Buch geschrieben, Die papierenden Kinder, die Geschichte seiner Verfolgung als Kind im KZ als Roma thematisiert.
Aber nicht nur, er hat auch über die Zeit vor dem Krieg geschrieben, ja? Über die Zeit nach dem Krieg.
Ist ja eine Saga quasi. Mhm.
Aber es ist ein wertvolles Stück Zeitgeschichte, das er verarbeitet hat und das er ihnen weitergegeben hat und uns weitergegeben hat. Denn ihr Cousin Karl Ratzer ist Jazzmusiker, ihr Onkel war Maler, ihre Tante Zeja Stoiker ist mir noch bekannt. Ich habe sie im Burgtheater gesehen bei den letzten Zeugen. Da zum Beispiel ein Sidestep, meine Tochter war damals gerade in der Oberstufe im Gymnasium, war sehr beeindruckt, dieses Zeugnis auch noch zu sehen.
Ja, da war sie übrigens in Manhattan, hat sie gerade eine Ausstellung gehabt im Österreichischen Kulturforum, da haben wir gespielt drüben.
Genau.
Eins möchte ich noch sagen, die Leute, das sagen auch sie Zeja, man sagt Chaya.
Chaya.
Ja.
Chaya.
Ich möchte das einmal feststellen, weil viele Leute diesen Namen falsch aussprechen. Chaya.
Dankeschön. Frau Stoiker, wie geht es Ihnen denn in dieser Familie der Hochbegabten?
Ja, großartig. Ich meine, das ist, ja, man bewundert die Familie. Und,
naja, sie macht ja auch mein Management schon seit über
Wo haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt?
In einer Diskothek. Im sogenannten legendären Wum Wum. Das war im 8. Bezirk in der Laudengasse. Und da, natürlich, wenn man jung ist, bleibt man nicht gern zu Hause. Heute ist genau, ich sage immer, früher habe ich mich aufs Fort ging gefreut, heute gefreut ich mich aufs Handgelenk. Ich kann mich genau an den Tag erinnern, ich bin so bei der Bar gestanden, gelungert. Damals habe ich noch Bier getrunken und trinke Bier. Vor mir steht ein wunderschönes Mädel neben mir.
21.
Das war so, so überirdische Schönheit und wir sind dann ins Gespräch gekommen und es war eigentlich für mich sofort klar, dass das die Frau meines Lebens ist. So was gibt es wirklich. Und sie sind bis heute so.
Sie sind zusammengeblieben. Das heißt, 40 Jahre.
Ja, seit 1983. Mhm. Ich meine, natürlich gibt es auch eheliche Krisen und so Donnerwetter, wenn es ums Geschäft geht, dass ich das will und sie findet aber das besser. Und dann kommt ein reinigendes Gewitter und die Atmosphäre ist wieder rein. Und sie sind jeder wie es. So.
Ja, aber das heißt, Sie haben sich nicht bei einem Auftritt Ihres Mannes kennengelernt?
Nein.
Sie hat aber, bevor wir uns also persönlich kennengelernt haben, hat sie ein Interview von mir im Radio gehört und das hat sie ziemlich fasziniert. Mhm.
Also haben Sie die Musik schon gekannt?
Ja. Ja. Aber bei dem Interview war es das Faszinierende, was mich so fasziniert war, dass er gemeint hat, er muss noch sehr viel dazulernen. Und damals war er 24, 25, aber ist schon im Radio gespielt worden. Und das hat mich schon fasziniert. Also, dass er von sich aus sagt, er braucht noch viel, er muss noch vieles dazulernen.
Gut, das sage ich nach wie vor. Die Straße hört ja nie auf für einen Musiker oder eine Musikerin. Es gibt immer was zu lernen. Und ich glaube, je mehr weiß man, dass man nichts weiß. Ich meine, dieser Satz es hat wirklich sehr viel Weisheit in sich. Das stimmt damit wird.
Sie müssen jeden Tag üben.
Natürlich. Ich muss ja meine Spritzigkeit, meine Motorik ölen. Jetzt wäre ich jetzt schon 67 und muss aufpassen, dass es jetzt nicht immer schwieriger wird, nicht? Die Energie zu bunkern sozusagen. Und da muss man halt noch mehr üben als junger.
Wie haben Sie denn die Gitarren für sich entdeckt?
Mein Vater, also diese Geschichte, an die ich mich persönlich natürlich nicht erinnern kann, weil da war ich 5 oder 6 Jahre. Mein Vater war Teppichhändler und ist auf Märkte mit seinem Teppich gefahren, auch auf Kirtage, ne? Und hat dort versucht, seine Teppich zu verkaufen. Und da ist er angeblich bei seinem Kinderspielzeugstand vorbeigegangen, da war so eine kleine Plastikgitarre und die hat er mir nach Hause gebracht. Und bei einem Kind ist es ja normal so, das spielt sich 10 Minuten und dann schmeißt es weg. Das Spielzeug und rührt es nicht mehr an. Ich bin ja der Meinung, wenn ich einem Kind für 10 Minuten wenigstens Freude schenke, dann kann es ruhig dann vergessen, das Spielzeug. Aber ich habe mich mit dieser Gitarre angeblich ins Bett gelegt und habe also bei mir behalten und habe sofort zu klimpern begonnen. So hat das Ganze eigentlich begonnen. Aber ich kann mich natürlich nicht darauf erinnern. Der erste Eindruck von wie man eine Gitarre handhabt, wirklich war, und das ist ein verschwommenes, graues Bild vor meinen Augen. Meine Mutter steht dann schon mit einer dicken Jazzgitarre dort und schrumpelt auf den leeren Saiten. Sie konnte natürlich mit der linken Hand nichts machen, weil sie ja keine Ahnung von der Melodik hatte. Aber sie hat mit der rechten Hand auf den leeren Saiten, meine Mutter hat ein Wahnsinnsrhythmusgefühl gehabt. Und das ist so der erste Eindruck, dass ich auf einmal hörte, wie das funktioniert und so. Das war auch so eine Weichenstellung, schätze ich.
Sie haben aber jetzt Ihren Vater erwähnt, der Ihnen diese erste kleine Spielzeuggitarre mitgebracht hat. Ja. Ihr Vater hat sehr viel Wert auf Bildung gelegt.
Ja.
Ja.
Total. Also er hat mich und meine Schwester und mich immer in Museen geschleppt. Ich bin aber gern mitgegangen, meine Schwestern ein bisschen weniger. Und also wir haben uns Ritterrüstungen angeschaut, alte Gemälde. Dann hat er Bücher nach Hause gebracht und er hat immer gesagt, boah, mal und lest, bildet euch. Und er hat auch das Kunstverständnis bei uns geweckt, dadurch, dass er ein irrsinniger Fan von mittelalterlicher Malerei war. Ja. Hat er immer gesagt, schaut euch diese Bilder an, wie dieser Strich und wie das gemacht ist und so. Und, aber nicht nur das, es geht ja auch um die Herzensbildung, dass er uns immer gesagt hat, man muss alles hinterfragen. Ja. Alles. Auch das Gute. Und das Schlechte. Wenn irgendjemand kommt und zwei, drei Sätze in den Raum stellt, ja, und jeder glaubt das, dann frag dich selbst, ob das stimmt, ja, ob da nicht noch was anderes sein kann. Und so bin ich und meine Schwester ich kann gar nicht anders, als alles zu hinterfragen. Und dann eigene Lösungen finden.
Warum war Bildung in Ihrer Familie so wichtig?
Wahrscheinlich, weil sie meinem Vater von versagt geblieben ist. Er durfte ja nur 2 Jahre in die Schule gehen. Und er war Zeit seines Lebens sehr fixiert auf seinen Vater, der angeblich, den habe ich ja nicht kennengelernt, ein sehr weltoffener Mann war und ein sehr moderner Raum. Er hat immer gesagt, mein Vater, der Wackerl, also mein Großvater, war ein sehr fortschrittlicher Raum, der sich sofort für Autos interessiert hat und für Technik und für all das. Und das ist auf ihn übergegangen, aber er durfte eben nicht in die Schule gehen und er wäre gerne in die Schule gegangen, das weiß ich. Er hat sich auch das Schreiben eigentlich selbst beigebracht und das Lesen auch, das fließend Lesen. Und er war immer ein Suchender, ein Lernender, Zeit seines Lebens. Er hat ja dann auch praktisch ein Privatstudium abgeschlossen für sich selbst. Und zwar, er hat sich zu interessieren begonnen für einen Jugendstil-Künstler, der hieß Colo Moser. Ja? Und also ich kann mich erinnern, dass Experten von ihm Expertisen über Colo Moser sich einholten, ja? Von einem Privatgelehrten quasi. Und das war so faszinierend an meinem Vater. Und das ist auf uns übergegangen.
Jetzt haben Sie natürlich angesprochen, auch die Herkunft Ihres Großvaters als Angehöriger der Roma. Seit 1993 sind Sie eine sechste österreichische Volksgruppe anerkannt. Ja. Wie erinnern Sie sich daran, wie das damals passiert ist?
Für meinen Vater war das eine Riesensensation natürlich. Und er hat sich sehr gefreut, dass das endlich passiert, weil er hat ja auch Zeit seines Lebens dafür gekämpft, dass die Roma eine Anerkennung finden, dass der Holocaust der Roma endlich ins Bewusstsein der Leute auch kommt, dass da schreckliche Sachen passiert sind und dass wir gleichberechtigt sind. Dass er immer gesagt hat, wir wollen nicht besser behandelt werden als anderen, aber auch nicht schlechter. Und die Bildung, zum Beispiel auf die Universitäten zu gehen, also das muss alles für jeden gleich sein. Ja? Ich kann mich erinnern, und ich muss das leider sagen, weil das auch ein Teil von uns ist, dass zu meiner Zeit alle Roma-Kinder automatisch in die Hilfsschule gesteckt wurden. Ja? Und dagegen hat mein Vater sehr gekämpft auch. Er hat das nicht verstanden, warum. Ja, mein Sohn ist nicht dümmer, aber auch nicht gescheiter als andere. Warum soll er nicht in eine normale, unter Anführungszeichen, Schule, die Chance haben, in eine normale Schule zu kommen, also in die Hauptschule oder aufs Gymnasium. Aber diese Chance wurde mir auch verbaut, ja. Und dagegen hat er halt, und als diese Anerkennung kam, hat er gehofft, dass sich endlich etwas ändert, ja. In der Situation insgesamt für die Roma, aber hauptsächlich für die Jungen, für die nachkommende Generation, hat sich auch einiges geändert.
Ja, wie empfinden Sie das auch als Ehefrau und eingeheiratet in die Familie?
Ja, ich bin die Beobachtende, genau. Es ist so, man merkt es an der jungen Generation, dass da sehr viele Vereine gegründet werden, ja, dass da junge Menschen im Vorstand sind, in diesen Kulturvereinen, die wirklich sich ja sehr gut ausdrücken können, wirklich Visionen haben, ja, wie es für die Volksgruppe weitergehen kann, kulturell. Das ist ja alles nicht so einfach, ja, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Gruppen. Und das Gemeinsame wird natürlich auch gesucht. Aber es, wie gesagt, es tut sich sehr viel.
Ich hoffe, ich frage das jetzt richtig. Die Stoiker sind Lovara. Das ist also eine Untergruppe oder eine Minderheit in der Minderheit. Kann man das so sagen? Oder was ist denn Besonderheit?
Also wenn ich es jetzt umgelegt auf die Indianer, es gibt verschiedene Stämme, sage ich mal. Ich sage das nicht so gern, ja. Aber Lovara sind halt ein Stamm der Roma, des Baums, oder ein Ast dieses Baums. Und da gibt es auch die Calderage und die Gurbet und wie sie alle heißen, ja. Es sind verschiedene Dialekte, sage ich mal, verschiedene Mentalitäten, auch verschiedene Musik, auch verschiedene Geschäftszweige. Und aber sie verstehen sich natürlich untereinander total. Und dann gibt es noch den anderen großen, die große Community, das sind die Sinti. Mhm. Von dort kommt zum Beispiel der Jahrtausend-Gitarrist Django Reinhardt oder Pirelli Lagrene und so. Und die haben wieder eine ganz andere Sprache und wieder auch eine andere Mentalität natürlich, aber die wachsen anders auch als sie.
Jetzt sind wir schon wieder bei den Künstlern und bei der Musik, die ja sehr, sehr wichtig ist, überhaupt ihr Beruf, ja, ihr Leben und ihre Berufung ist. Frau Stoiker, Sie sind jetzt auch Managerin Ihres Mannes und eben die Obfrau des Vereins Voice of Diversity. Mhm. Und da gibt es jetzt eine interessante Veranstaltung am 8. April im Porgy & Bess. Worum geht es denn das und warum machen Sie die Veranstaltung?
Ja, das ist der internationale Tag der Roma. Und wir wollen nicht nur eben jetzt auf die Musik aufmerksam machen, sondern auch auf das politische Geschehen. Es geht hier dieses Mal eben um in den sozialen Medien, wie über Antiziganismus wird gesprochen. Es kommen tolle Podiumsgäste, die Miriam Karl-Rulli leiten wird. Das ist eine Politikwissenschaftlerin. Miriam Zadoff aus München, ja, die Historikerin ist, und die Anja Reuss, die ist ebenfalls Historikerin aus Berlin, die hat uns jetzt auch zugesagt, glücklicherweise, und Doron Rabinovic, Historiker und Schriftsteller, ja, über die wir uns sehr freuen. Das wird sicher eine sehr spannende und interessantes Gespräch.
Also unsere Folge ist natürlich jetzt vorher aufgenommen worden und nicht an einem Sonntag, aber wer kann sich noch anmelden oder kommt man einfach hin? Ist der Eintritt ja frei?
Der Eintritt ist frei, genau. Und es ist jeder willkommen. Man braucht sich nicht anmelden. Das war unter der Corona-Zeit notwendig, aber diesmal nicht. Und das Beginn ist 18 Uhr. Ganz wichtig, ja, es wird an dem Tag nicht nur dieses Podiumsgespräch geben mit dem speziellen Thema, sondern es wird auch über das Gedichtbuch aus Buchenwald meines Schwiegervaters vom Johann Mongus-Deuker referiert. Und zwar die Konstanze Brett-Ebner konnten wir dafür gewinnen, die über das Buch erzählen wird, von dem wir erst im Herbst letzten Jahres erfahren haben. Und der Harry wird mit seinem Kollegen, dem Claudius Jelinek, Song von My Daddy spielen und noch die eine oder andere Nummer. Das ist ein Wunder ist geschehen, dass dieses Buch gefunden wurde und wir haben uns gedacht, das muss auch präsentiert werden, vorgestellt werden und darüber gesprochen werden.
Das können wir dann in den Shownotes auch noch unterbringen, dass es dieses Buch gibt.
Genau. Und ja, das Buch gibt es nicht. Das Buch ist im Imperial War Museum ausgestellt in London. Ja. Das ist gefunden worden und es ist steht jetzt erst fest, dass dieses Buch aus dem KZ Buchenwald, das sind Gedichte von...
Die hat er als Kind geschrieben.
Ja, mit 14 oder 15 Jahren, man weiß es nicht so genau. Dieses Buch ist ausgestellt und das wird es nicht geben, also das wird es nicht zum Verkauf geben, sondern die Sensation daran ist, dass das gefunden wurde und dass er als Autor ja, gefunden wurde, weil es wurden am Deckblatt steht nur J.S. und die Frage ist, wer ist das? Ja? Und man muss sich vorstellen, warum? Er hat es geschrieben einfach, da geht es um die Situation im KZ. Ja? Also Hunger kommt immer wieder vor und dieses Gedichtbuch hat er eben eingetauscht, ja, für ein Stück Brot.
Man muss auch sagen, aus ihrer Familie haben nur 6 den Holocaust überlebt. Also das ist eine ganz, ganz große Familie von 200 Männern und Frauen und Kindern.
Ja,
also das ist schon eine...
50 Männer. Also mit meiner Großmutter, 6 Leute sind zugekommen. Meine Großmutter, 3 Tanten, mein Vater und mein Onkel. Alle anderen wurden ermordet. Und es gab ja noch einen dritten Bruder, den Ossi Stoiker, der ist ja an Typhus in Auschwitz-Birkenau umgekommen.
Aber
wo die Familie Zeit ihres Lebens gelitten hat, weil der Jüngste war und also seine Schwestern ihn abgöttisch geliebt haben und mein Vater und mein Bruder. Und dann eines Tages gehen sie, hat mir mein Vater erzählt, und die Chairstalker hat mir das erzählt, gehen sie vor die Baracke und sehen also ihren Bruder auf einen Leichenhaufen liegen. Ja, also das sind Sachen, die wir als Kinder schon hörten und das muss irgendeine Prägung bei uns hinterlassen. Das geht ja gar nicht an. Aber ich will gar nicht wissen, wie das meinen Charakter geprägt hat. Also.
Zur Erinnerungskultur gibt es aber doch auch 2 Positivbeispiele, dass nach ihrer Urgroßmutter der Barranca-Park benannt ist.
Ja.
Ist denn das zustande gekommen?
Das ist eine Aktion meines Vaters und der Grünen, der sich jahrelang darum bemüht hat. Und das ist dann letztlich letztlich durchgegangen und da wurde auch ein Kastanienbaum gepflanzt, weil der Lieblingsbaum der Roma, zumindest meiner Familie, war der Kastanienbaum, in dessen Schatten sie im Sommer dann immer romantisch auch Herzen in die Rinde geritzt haben, wie man das halt als verliebter Junge Mann. Und das Zweite ist, dass ja der Jaya Stoiker Platz, den gibt es ja auch.
Der Lerchen-Center-Spaß.
Ja, bei der Kirche, das ist ja auch nicht irgendwas. Und das sind schon tolle Anerkennungen, finde ich.
Was mir noch aufgefallen ist, der Platz, der Barranca Park, der ist auf einem Gelände, wo Ihre früheren Familienmitglieder auch als Rastplatz benutzt haben.
Ja, meine Familie, jetzt von meinem Vater, die waren beim Kongressbad. Die haben von der damaligen Stadtverwaltung einfach eine Fläche zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie, ich sage das nicht so gern, ich finde keinen anderen Ausdruck, lagerten oder lebten, mit ihren Wohnwegen einfach dort sein durften. Und die größere Familie von meiner Urgroßmutter war eben auf dieser Hellerwiese. Mein Vater ist aber immer zu Fuß hingegangen und hat seine Cousins und Cousinen besucht und da Gegenbesuch.
Und Heller sind die Heller-Zuckerl?
Ja. Ja.
Aus der Familie stammt der André Heller, auch im Künstler, ein Kollege von Ihnen.
Mhm. Genau. Mhm. Und da ist ja die Geschichte, dass dann eines Tages mein Vater wiederum seine Cousinen und Cousins besuchen gehen will und kommt auf diesen Platz und der war auf einmal leer. Ja, ganz sind alle abgeholt worden von der Gestapo. Und da hat einer zu mir etwas gesagt, was ich mir auch mein Leben lang merken werde. Er hat gesagt, Harry, kannst du dir vorstellen, was eine brüllende Stille ist? Und das war für mich ein unglaubliches Satz. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Wenn dort so ein Treiben ist, ein Leben und so ein buntes, auf einmal ist nichts mehr, da brüllt dich dieser Platz an. Und das ist, ich kann es nicht beschreiben, was das in mir auslöst, dieser Satz, okay. Gefühlsmäßig.
Gibt es aber wieder etwas Positives, dass Sie nämlich eine Gedenkfeier machen am 20. Mai.
Genau.
Und da darf ich Ihren Vater zitieren, der gesagt hat, ich hoffe, diese Veranstaltung gibt es auch, wenn ich nicht mehr da bin.
Ja.
Er ist ja schon leider verstorben. Ja. Und jetzt gibt es die Veranstaltung zum 16. Mai.
Genau. Naja, aber ich sage das jetzt auch nicht. Ich hoffe, dass diese Veranstaltung, also sogenannte Selbstläufer wird, dass wenn es uns nicht mehr gibt, dass es irgendwen gibt, der das weitermacht. Mhm. Ja.
Aber das Schöne ist, wie er sich gefreut hat. Da gibt es so nette Fotos, wirklich so fröhliche Fotos mit ihm, wie es gemerkt hat, er hat es geschafft, ja, dass dort ein Gedenkstein steht mit seiner Inschrift, ja, auf Romanes, wir werden euch nicht vergessen. Ja. Und daneben der Kastanienbaum, rot, deshalb, weil das auch die Lieblingsfarbe war. Ja, es gibt ja weiße und rote Kastanien, die roten waren eben sehr wichtig. Und der Kulturraum 10 in Favoriten hat das wirklich ermöglicht. Ja. Es war schon, er hat das jahrelang versucht und dann ist es gelungen. Ja. Das war dann, ja, 93, ja, schwer die Jahreszahlen vergisst man
sehr. Aber wissen Sie, wenn Sie immer sagen, was Positives, ich meine, dass etwas Positives entstehen muss aus etwas Negativem. Ja, das, also ich weiß nicht, ob das jetzt so positiv ist. Das ist,
es ist wieder das Vergessen. Ja. Es ist wieder das Vergessen. Das finde ich das Positive daran, dass die Erinnerung aufrechterhalten wird.
Genau. Weißt du, warum es das gibt? Weil vorher etwas wahnsinnig Negatives passiert ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich positiv ist, weil sowas nur entstehen muss, wenn vorher der Wahnsinn ist, ja. Eigentlich müsste das ja selbstverständlich sein.
Ja, aber wir feiern dieser Gedenkfeier, ja. Feiern wir das Leben, ja. Wir erinnern uns, ja, mit Lesungen, mit Wortspenden von großen Persönlichkeiten, die etwas wirklich an das Publikum, die ans Publikum sprechen, zum Publikum sprechen. Aber mit der Musik feiern wir das Leben dazwischen. Ja. Es muss natürlich die Gedenkfeier, wir müssen uns an diese 200 Menschen erinnern. Ja. Die dürfen wir nicht vergessen. Das waren Kinder, ja, alte Leute. Ich meine, aber dazwischen wird gefeiert, ja, feiern wir das Leben, dass eben Harrys Vater überleben konnte, ja, dass dass es jetzt viele Kinder gibt, ja. Und da wird die Musik, die ist fröhlich, ja. Aber da ist uns eben auch sehr wichtig, dass wir nicht nur die Roma-Musik präsentieren, sondern eben, dass wir auch, es heißt ja auch Hellerwiese, dass wir auch an die jüdische, an das jüdische Volk denken und an die Opfer, aber auch an die, die es überlebt haben, dass wir dieses Leben feiern. Mit Wienerlied, jüdischer Musik und mit Roma-Musik. Ja.
Und Sie haben uns auch ein Lied mitgebracht. Ich habe drei Lieder bekommen, die ich mir schon runtergeladen habe. Und also mir persönlich ist aufgefallen, im Ballade, a Song for My Daddy, ist das für Ihren Vater?
Ja, ja, sicher. Okay.
Das Lied dürfen wir auch einspielen.
Ja, ein Zwiegespräch mit seinem Vater, ja. So sehe ich, so höre ich das.
Wie ist das Lied entstanden?
Dass ich mit diesem Lied meinen Vater Fragen stellen wollte, die ich ihm nicht stellen konnte. Ja. Zu Lebzeiten, weil er, das wären so tiefgehende Fragen gewesen, die er einfach nicht beantwortet hätte. Und wie er weg war, dann ging es ja nicht mehr. Und mit dieser Melodie, ja, das ist der Grund. Aber das ist natürlich, das ist Fantasie natürlich, sehr klar. Aber ich schaue mir das, aus diesem Grund habe ich diesen Song geschrieben. Was würdest du deinem Vater für eine Frage stellen und wie würde das in Musik klingen? Ja, das ist das Ergebnis.
Ja, ich habe jetzt einen wirklichen Szenenwechsel. Sie haben es London angesprochen. Wir sind im anglophilen Sprachraum. Ihr großes Vorbild ist der Jimi Hendrix.
Ja, im Rock natürlich. Also, das wissen Sie, da muss man mich fragen, was ist Vorbild? Mit 67 habe ich kein Vorbild mehr.
Weil Sie jung waren.
Also wer waren für mich im Jazz maßgebend oder im Rock? Das kann man nicht so jetzt pauschal sagen. Der ist für das und das verantwortlich, für mein gesamtes Spektrum, sage ich mal. Im Jazz sind natürlich Leute wie George Benson gewesen, Django Reinhardt natürlich. Und im Rock natürlich Jimmy Page und Jimi Hendrix. Und die Beatles natürlich, die Beatles. Ohne die Beatles gibt es keine moderne Musik.
Ja, das ist also bis heute so. Auch die Jungen hören
Beatles noch die haben Beatles. Einfach eine Lawine ins Rollen gebracht, die ein völlig neues Bewusstsein bei der Jugend hervorrief. Und einfach weg vom Rock'n'Roll, weg vom steifen Konservativismus ihrer Eltern und einfach frei sein und sich abfeiern und Musik auf sich wirken lassen, lachen und einfach die Jugend genießen. Und genau dieses, und ich habe die Beatlemania und auf das bin ich besonders stolz, ja, mitbekommen, so wie sie wirklich passierte, jetzt. Nicht, ich meine, die Kids heute können natürlich nichts dafür, aber die kennen das nur aus Geschichtsbüchern. Aber ich kenne es gefühlsmäßig, wie es wirklich passiert ist. Und das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das kann man nicht erklären, wie das war. Das war eine Sturzflut des Glücksgefühls. So was habe ich nachher nie mehr erlebt, eigentlich.
Also Sie sind ein richtiger Beatles-Fan.
Ja, ja, unbedingt. Aber auch die Nachfolgen bei den Rolling Stones, die Kings und The Trucks und natürlich Zeppelin. Aber das war nicht mehr, da war es schon Gewohnheit, dass jetzt gute Musik kommt. Ja? Aber die Beatles sind aus nichts gekommen quasi. Die waren auf einmal da und da wurde einfach Töne gehört und Melodien und ein Rhythmus, ein Drive, der bis zu dem Zeitpunkt kein Mensch kannte. Ja. Ich kann mich sogar noch, meine Mutter war ein riesen Elvis Presley-Fan, ja. Und da hörte ich immer diesen Rock'n'Roll, ja. Aber plötzlich merktest du, dass den jungen Leuten das auf die Nerven geht und dass endlich etwas Neues her muss und bumm, über Nacht war das Beatle.
Wobei The King, Elvis Presley, auch noch immer weltweit seine Fans hat.
Schauen Sie, dann ist er wieder gekommen, natürlich. Dann gab es eine Renaissance, nicht? Aber in dem Moment, wo die Beatles da waren, hat kein Mensch mehr von Elvis Presley gesprochen. Niemand, der war weg vom Fenster. Da war die Jugend ganz anders gepolt auf einmal. Und ich habe das miterlebt. Und das bin ich stolz.
Das gefällt Ihnen, ja, man merkt das.
Weil das ist eine Gnade gewesen. Weil du gingst auf der Straße und du hattest aus jedem Fenster die neuesten Hits von den Beatles. Und meine Schwester, die kamen immer nach Hause mit den neuesten Singles von den Beatles. Die kosteten damals, glaube ich, 50 Schilling.
Das ist gar nicht wenig gewesen damals. War nicht so wenig, ne?
Sobald es eine Platte gab, war meine Schwester, die Doris, schon im Plattengeschäft und schon war zu Hause. Wir haben wieder den neuesten Eight Days a Week von den Beatles. Und in dem Day dann überall im Sommer hörtest du Beatles. Das war unglaublich. Das kann man sich nicht, einfach nicht vorstellen.
Schnell nachgedacht.
Ich habe in der Sonntagsjause noch eine Rubrik. Das ist eine Art Word-Rap. Sie heißt Schnell nachgefragt. Wer traut sich von Ihnen oder Sie trauen sich? Gut.
Ich probiere.
Sie probieren, Sie schaffen das. Sie haben alle bis jetzt geschafft. Ganz einfach, spontan, kurze Antwort, wie Sie es empfinden. Film oder Serie?
Film.
Online oder Print?
Online.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Auto oder Öffis?
Öffis.
Aufzug oder Stiege?
Aufzug.
Knödel oder Nockerl?
Knödel.
Ich hätte gedacht Grenadiermarsch.
Ja, das ist ja nicht zur Wahl.
Hund oder Katze?
Katze.
Mein letzter Urlaub war?
Bali.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Musik.
Ich lese gerade?
Nix.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Jesus Christus.
Teamplayer oder alleine?
Beides.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Lachkabinett.
Das mache ich für die Umwelt.
Mülltrennung.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Für meine Frau.
Das ist eine schöne Liebeserklärung.
Ja. Bin ich einverstanden.
Das will ich Jesus fragen.
Warum?
Werbung.
Lesen Sie mit unserem Frühlingsabo den Sonntag 8 Wochen lang um 8 Euro und gewinnen Sie eine Balancewoche für 2 Personen in Marienkron. Der Sonntag.at/Abo.
Ganz zum Schluss gibt es immer eine Überraschung, etwas, was man nicht erwarten würde. Und da schaue ich Sie an, Frau Stoiker. Ich habe mitbekommen, dass nicht jeder in Ihrer Familie Auto fährt. Da gibt es eine Chauffeurin.
Ich habe mich.
Sie sind die Chauffeurin?
Ja, genau.
Warum?
Weil ich ein völlig untalentierter Autofahrer bin. Völlig untalentiert. Wissen Sie, ich war in der Fahrschule und wissen Sie, was nach der 2. Stunde der Fahrlehrer zu mir gesagt hat? Herr Stoiker, es ist gegen unser Interesse, aber bitte hören Sie auf. Es ist kein Schmier.
Mein Schwiegervater, der ein begnadeter Autofahrer war, hat gesagt, es muss nicht jeder Auto fahren.
Richtig. Und ich muss dazu sagen, ich habe von meinem Schwiegervater wirklich auch gelernt, wie man im Verkehr sich verhält. Ganz entspannt. Ja.
Aber ich fühle mich auch wahnsinnig sicher, wenn die Valerie fährt.
Sie fahren ja auch bei Konzerten, bei Tourneen, oder? Bei Tourneen fahren Sie auch. Weil das ist nicht wichtig, dass da der sichere Autofahrer ist.
Und einfach, dass die Ruhe bewahren beim Fahren. Ja? Also, dass man, ich meine, natürlich, man fährt auch schnell, ja. Aber so, ich kann mich erinnern, und das hat mich schon immer irrsinnig fasziniert, sein Verhalten beim Fahren. Total entspannt, sehr.
Von meinem?
Ja, ganz elegant.
Zwei Unfälle hätten wir schon gehabt. Einmal einen auf der Tangente, auf der Auffahrt, da hat auf einmal der Wagen so zu schwingen begonnen. Sie hat das so austariert, so cool, ja. Und dann hätten wir fast einen Frontalen gehabt. Da hat plötzlich die Rettung aus nichts hinauf plötzlich überholt.
Auf unserer Spur?
auf unserer Spur und dass sie sich, also wenn es ein halber Meter war, war das viel.
Ja.
Und das hat sie auch total cool gecheckt. Und also alle Achtung vor der Valeria als Autofahrerin. Dann und fährt schwere Busse und PKWs. Und Maschinenschein hat sie auch.
Ja, den Motor bin ich nie wieder
sie gesehen. Auch nicht, fahren Sie nicht auf der Maschine?
Nein, Gottes
Willen. Sie fahren mit?
Nein, auf der Maschine, nein, da auch
ich wollte, aber er hat gesagt,
also ich
ja,
will nicht, dass sie Valerie mit der Maschine fährt. Aber wenn sie es unbedingt will, kann ja, ich es ja nicht ändern.
Nicht. Jetzt mit 62 auch nicht mehr. Aber ich hätte schon gerne versucht. Ja. Aber ja.
Also wichtig ist, gute, sichere Fahrt.
Natürlich.
Für alle weiteren Touren, die Sie vor sich haben. Für die nächsten Auftritte natürlich kommen Sie auch wieder gesund zurück. Toi, toi, toi. Danke. Bei Ihren Konzerten am 8. April und am 20. Mai, damit wir das Datum richtig haben. Nochmal alle Daten kommen in die Shownotes.
Ja. So.
Und das Rezept für den Rehrücken mit Empfehlung zum Nachbacken und bitte besorgen Sie sich alle eine Rehrückenform. Ich muss das auch erst machen, ich habe sie nicht mehr. Es ist eine Weißblechform, war das früher.
Nein, wir haben eine Keramikform.
Das habe ich noch nie gesehen.
Mutner Keramik, das habe ich
aber der muss halbrund sein.
Er muss halbrund sein, ja.
Natürlich.
Ich probiere das.
Sonst ist ja kein Rücken. Ne?
Ja. Sie haben völlig recht.
Und das Gute ist bei dem Rezept, dass es mit geriebenen Mandeln gemacht wird, was ja auch für Leute, die Nussallergie haben, ja, verträglich ist.
Ja, geriebene Mandeln machen den Teig auch so saftig. Ja, Nüsse sind immer super im Teig. Vielen Dank, dass Sie dieses Rezept mit uns teilen. Danke, dass Sie hier waren. Und ja.
Ich hoffe, es war informativ.
Sehr. Auf Wiedersehen.
Danke.
Auf Wiedersehen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.